Das, was ich am meisten wollte, war einfach so dieses längere Zeit mal draußen sein. Ich hatte ja am Anfang tolle Pläne. Das hat eh nicht geklappt und dann musste ich komplett spontan entscheiden, was ich jetzt neu mache und anders mache. Und dadurch ist eben eine viel coolere Tour entstanden als das, was ich ursprünglich geplant hatte. Da in diesen Gezeitengegenden waren die Ufer komplett schlammig. Da musste man dann erstmal durch diesen dicken Morast warten. Dann konnte ich mein Zelt auch nicht mehr überall aufbauen, weil ich wusste nie, ob das, wo ich jetzt da mein Zelt hinstelle, wirklich Land ist oder ob das bei Ebbe oder bei Flut unter Wasser steht. Ich habe da von Tag 1 am Steuer gestanden. Ich habe da an den Segeln alles Mögliche gemacht an Deck, ohne eigentlich zu wissen, wie das funktioniert. Also so mein erster Tag am Steuer, das war dann auch ein bisschen holperig. Und so war es dann einfach, dass man da auf einmal so als kompletter Anfänger da die Verantwortung für so ein 20-Meter-Schiff hatte.
Hallo und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und gehe heute mit euch und Lukas auf eine Reise. Wo diese Reise enden wird, das verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Nur so viel, sie endet nicht dort, wo sie eigentlich enden sollte. Lukas hat sich alleine aufgemacht, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt kein erfahrener Abenteurer, kein erfahrener Outdoorer war, hat sich hineinbegeben in die Ungewissheit auch ein Stück weit, hat sich selbst was zugetraut, hat sich selbst ein Herz gefasst und ist losgezogen. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. Die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine sind da drin, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex und insgesamt mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 ist ein grünes Pulver, das ich seit einigen Wochen, Monaten, ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter und dann trinke. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich es morgens mal vergesse, dann nehme ich es abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt. Aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an. Und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft und habe mich aber darauf eingelassen, das einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mal jenseits aller wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse und Meinungen wirklich zu sagen, ich probiere es mal aus, ob es mich individuell weiterbringt und mir was gibt. Und den Eindruck habe ich wirklich bei AG1, dass ich es lieber trinke jeden Tag, als dass ich es nicht trinke. Wenn ihr das auch ausprobieren möchtet, dann findet ihr alle Infos unter drinkag1.com/frei raus. Und dort bekommt ihr bei eurer Erstbestellung auch einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 Travel Packs gratis dazu. Und diese Travel Packs, die sind wirklich sehr, sehr praktisch, weil ihr mit denen ja, AG1 einfach mitnehmen könnt und da keine große Tüte oder einen großen Behälter braucht, sondern einfach so ein kleines Pack habt. Das könnt ihr tageweise natürlich abzählen für eure nächste Outdoor-Unternehmung. Den Link, den ich gerade genannt habe und weitere Infos zu AG1 findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ja, und damit ist der Weg heute schon frei für Lukas. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch. Lukas, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Du hast ja eine größere Reise gemacht. So, über diese Reise würde ich gerne mit dir sprechen. Jetzt geht es in diesem Podcast ja immer wieder auch um so diese Abenteuer vor der Tür und das
was wir vor unserer Haustür tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auch machen können. Vielleicht das mal als erste Frage. Wo steht denn deine Haustür eigentlich?
Ich wohne in Braunschweig.
Bist du denn auch von Braunschweig aufgebrochen auf diese Reise?
Ja, nicht ganz. Da habe ich noch in Göttingen gewohnt und von da ging es dann auch los.
Ist ja aber auch nicht allzu weit entfernt.
Ist in der Gegend, genau.
Jetzt ging es von Göttingen los. Es geht ja irgendwie immer von zu Hause los, wenn man auf eine Reise aufbricht. Wenn wir das zeitlich nochmal ein bisschen einordnen, in welcher, ich sag mal, Lebensphase warst du, als du deine Haustür da geöffnet hast in Göttingen?
Ja, das war, ich habe da gerade noch studiert und das war so mitten im Master und ich hatte schon länger mal irgendwie die Idee, mal eine größere Reise zu machen, einfach mal nicht zu studieren und mal ein bisschen rauszukommen und ein Abenteuer zu erleben. Da habe ich dann ein Semester freigenommen und bin dann einfach aufgebrochen.
Die Kommilitonen und Kommilitoninnen, die sowas machen, vermute ich jetzt einfach mal, also zu der Zeit, als ich studiert habe, war das ein bisschen so, die machen dann vor allem so Backpacking-Reisen, ne? Irgendwo Rucksack schnappen und dann Richtung, weiß ich nicht, Südostasien, wo es günstig ist, oder nach Australien, Neuseeland. Warum hast du denn gesagt, ich mache es anders?
Ja, ich weiß auch nicht so genau, wie ich auf die Idee gekommen bin, die Tour zu machen. Also ich hatte vorher schon mal eine Kajaktour gemacht, war ich ein bisschen in Deutschland und Österreich und Ungarn unterwegs, bin bis Budapest gepaddelt und das war meine allererste Kajaktour, die ich je gemacht hatte und das hat einfach super viel Spaß gemacht und dabei ist mir irgendwie die Idee gekommen, das nochmal zu machen und noch ein bisschen größer und ein bisschen länger und dann dachte ich, ja, warum nicht einfach mal losfahren und das ausprobieren.
Auch mit dem Kajak, genau, so viel schon mal vorab. Richtung Süden wieder, ja, also von Göttingen aus sozusagen, Richtung Frankreich, kommen wir gleich natürlich noch genau drauf, wie diese Planung überhaupt aussah, wie die Idee aussah. Aber warum auf dem Wasser? Du warst einmal auf dem Wasser schon unterwegs gewesen, länger, und es hat dir gefallen. Und das war eigentlich das, was den Ausschlag gegeben hat, oder hast du irgendeine andere Beziehung noch zum Wasser?
Ja, doch, das war eigentlich schon irgendwie so der Ausschlag, dass ich, also ich hatte vorher mal geplant, eine größere Radtour zu machen. Das ist leider ins Wasser gefallen, weil ich da verletzt war und ich konnte kein Rad fahren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich will den Sommer jetzt nicht drin verbringen. Ich will trotzdem irgendwie rauskommen und was machen. Hab dann so gedacht, ja, im Boot, da muss man ja nur sitzen. Und das geht bestimmt auch mit Verletzung. Und hab mir dann auf eBay einfach ein gebrauchtes Boot geholt und bin damit losgefahren. Und so bin ich überhaupt zum Kajakfahren gekommen, das einfach mal auszuprobieren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das wollte ich dann unbedingt nochmal wiederholen.
Jetzt hast du gesagt, Kajak einfach mal ausprobiert. So, einfach mal los. Ungarn und Budapest und so haben wir schon gehört. Das war wahrscheinlich dann auf der Donau, ne?
Das
war
die Donau, genau.
Vermute ich. Es gibt viele Menschen, und ich spreche auch mit vielen, die mit dem Gedanken spielen, vielleicht mal auf dem Wasser unterwegs zu sein, ja, weil ich ja nun auch länger auf dem Wasser unterwegs war mit meinem Stand-Up-Paddleboard. Und ganz oft höre ich so von Leuten, die sagen, das würde ich mich überhaupt gar nicht trauen. Also auf so einem großen Fluss irgendwie rumzupaddeln. Wie hast denn du das gemacht? Hast du dadurch einfach so reinbegeben und hast gesagt, ich mache das jetzt, oder hast du dich dann in irgendeiner Form drauf vorbereitet?
Also richtig groß vorbereitet habe ich mich da eigentlich nicht. Also wenn wir jetzt nochmal zur Donautour zurückgehen, da habe ich wirklich einfach mir das Boot gekauft, bin losgefahren, habe natürlich mal ein bisschen gelesen, worauf muss man achten. Da sind ja auch große Schiffe unterwegs und solche Geschichten, dass man denen jetzt nicht direkt da in den Weg fährt, sondern mal ein bisschen ausweicht und so. Aber ich habe jetzt nicht groß trainiert und gesagt, ich muss jetzt erstmal üben, wie man überhaupt paddelt auf einem kleinen See, sondern ich habe wirklich direkt da auf der Donau angefangen. Ich hatte den Vorteil, das war ein super trockener Sommer und dadurch war der Wasserstand so niedrig, dadurch waren fast keine großen Schiffe unterwegs. Und unterwegs sind dann auch so einige Sachen mal gewesen, wo man dann dachte, ja gut, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich das jetzt anders gemacht, zum Beispiel dicht am Wasser gezeltet und dann hat das Kraftwerk den Damm geöffnet und dann steigt das Wasser und mitten in der Nacht musste man das Zelt abbauen, weil das einfach nicht mehr gepasst hat und wir da fast abgesoffen wären. Und so klar, wenn man sowas mal gemacht hat, dann weiß man, worauf man achten muss, aber beim ersten Mal sind das dann halt so Sachen, die überraschen einen irgendwie ziemlich.
Nach dieser Donautour hast du es ja gerade schon skizziert, die Idee, noch ein bisschen länger unterwegs zu sein, ein bisschen größer unterwegs zu sein. Neues Boot oder das alte?
Das war ein neues Boot, weil ich hatte geplant, sehr viel auf dem Meer unterwegs zu sein und das wäre mit dem alten Boot so nicht gegangen. Und dann hatte ich halt viel recherchiert, was für Boote da geeignet sind und habe mir dafür dann neues zugelegt.
Jetzt müssen wir zur Idee mal kommen. Du hast das Meer schon auch schon genannt jetzt. Ne? Was hast du vorgehabt?
Ja, ich wollte von Genf nach Gibraltar paddeln, also über die Rhone. Das ist ein Fluss. Von Genf geht der los bis nach, also im Genfer See fängt nicht an, aber im Genfer See fängt da so der paddelbare Teil an und dann geht er durch Frankreich runter bis zum Mittelmeer. Und dann wollte ich immer entlang der Mittelmeerküste durch Frankreich und Spanien, dann runter bis Gibraltar. Das wären so gut 2000 Kilometer gewesen.
Irgendwelche Bedenken oder einfach nur große Lust drauf, loszulegen und zu starten? Weil es ist ja schon eine ganz schöne Strecke, ne? Und ich kann mir vorstellen, so das Umfeld um einen herum, ich kenne das ja auch, sagt dann so mal, hast du sie noch alle?
ja, also die Frage, die kam tatsächlich gar nicht so. Also, sondern so, ich habe das halt erzählt und das hat erstmal keiner ernst genommen. Also ich habe dann halt so meinen Eltern davon erzählt, ein paar Freunden, und die meinten, ja, lass mal reden, das macht er doch eh nicht. Und dann wurde das irgendwann immer konkreter. Ich habe dann da mehr drüber nachgedacht. Und irgendwann war es dann so konkret, dass man es mir auch nicht mehr ausreden konnte. Und Bedenken hatte ich natürlich schon. Also ich wusste ja nicht, wie es ist, auf dem Meer zu paddeln, ob ich das überhaupt kann, ob das Wetter da um die Jahreszeit überhaupt geeignet ist. Aber ich wollte es trotzdem machen und einfach mal ausprobieren und gucken, wie weit ich da eben komme.
Welche Jahreszeit war denn das?
Im September bin ich losgefahren. Also September ging es los und Weihnachten wollte ich wieder zu Hause sein.
Das heißt so, ja, doch Spätherbst irgendwo auf dem
Mittelmeer. Ja, Spätherbst so und in Winter rein, genau.
Ja. Und vorher noch nie auf dem Meer unterwegs?
Vorher noch nie auf dem Meer unterwegs gewesen, und das Mittelmeer kannte ich tatsächlich auch nicht. Also da in der Gegend bin ich noch nie gewesen.
Und hast du denn dich vorbereitet, also hast du dir eine Karte angeguckt, hast du dir da irgendwelche, was weiß ich, Gezeiten gibt's jetzt ja gar nicht groß im Mittelmeer, ja, also Gezeiten, Tabellen brauchst du dann nicht, aber es gibt ja alle möglichen Wasserwanderführer und
so weiter. Also ich habe mir da schon mal so grob die Karten angeguckt, also wo geht's lang, ist ja relativ einfach, also immer dem Fluss nach und dann immer der Küste nach, aber hab dann natürlich geguckt, ist das überhaupt möglich, da zu paddeln, gibt's da Staudämme oder irgendwelche unüberwindbaren Hindernisse. Das ist mir dann später auch zum Problem geworden, aber grundsätzlich habe ich da vorher schon mal ein bisschen recherchiert. Was ich jetzt aber nicht gemacht habe, war so eine akribische Routenplanung, dass ich gesagt habe, heute muss ich hier sein, morgen da, übermorgen fahre ich 20 Kilometer und den nächsten Tag wieder 30, sondern ich habe mir so die grobe Route mal angeguckt und dann gesagt, ich fahre einfach drauf los und gucke dann eben, wie weit ich es am Tag schaffe.
Ich würde gerne mit dir nochmal versuchen rauszufinden, warum diese Art der Reise? Also hat dich das sportlich gereizt, also diese körperliche Herausforderung? War das die Landschaft, dass du gesagt hast, hey, Frankreich, da wollte ich schon immer mal hin, mir das angucken. Dieses alleine auch unterwegs sein oder das draußen sein? Was war das so, was dich da am meisten
gereizt? Also ich glaube so, das, was ich am meisten wollte, war einfach so dieses längere Zeit mal draußen sein. Und da war es jetzt auch gar nicht wichtig, von wo nach wo ich fahre. Also natürlich wollte ich wo unterwegs sein, wo es auch schön ist. Aber wenn ich nicht durch Frankreich gepaddelt wäre, sondern irgendwo anders lang, hätte ich bestimmt auch meinen Spaß gehabt. Und die Route ist einfach so entstanden durch die Jahreszeit, wo ich dann gedacht habe, wo kann man um die Jahreszeit halbwegs vernünftig noch paddeln. Mein primärer Anreiz war wirklich einfach so ein paar Monate draußen zu verbringen.
Aber eben auch was vorzuhaben, ne? Das stelle ich mir vor, weil so ein bisschen kenne ich es auch von mir. Also hättest du auch sagen können, ich gehe jetzt 4 Monate in den Harz irgendwo, ja, und schlag mich da durch die Wälder und bin da halt der Waldmensch. Aber es ging dann schon auch ein bisschen ums Vorankommen.
Ja, also ich glaube, so 4 Monate im Harz, im Waldleben, wäre mir, glaube ich, irgendwann ein bisschen zu lange geworden. Also so ein bisschen vorankommen, das wollte ich auch, ja. Und dann auch ein bisschen Abwechslung, also nicht jeden Tag das Gleiche sehen, sondern auch ein bisschen was entdecken.
Und dann mit Zelt und allem Outdoor-Equipment, was eben so braucht, ne? Also Kocher.
Genau, also ich war komplett mit Zelt unterwegs. Also ich hatte alles in meinem Boot, was ich so gebraucht habe, und war dann eigentlich komplett autark unterwegs. Hab dann abends mein Zelt aufgebaut, dann Essen gekocht, alle paar Tage dann meinen Supermarkt angesteuert. Und ich habe auch großteils einfach in der Wildnis gezeltet, also mein Zelt am Strand aufgebaut, am Fluss aufgebaut, und habe dann nicht die Campingplätze angesteuert, weil ich eben, also es hatte 2 Gründe. Einmal wollte ich das so, dass ich wirklich draußen bin und dann nicht wieder zurück in die Zivilisation muss. Und der andere Grund war, um die Jahreszeit waren die Campingplätze auch alle schon zu. Also selbst wenn ich es gewollt hätte, wäre das gar nicht so einfach gewesen, auf dem Campingplatz dann unterzukommen.
Wie ist das in Frankreich mit dem draußen einfach irgendwo zelten? In Deutschland darf man es offiziell nicht. Ich glaube, in Frankreich offiziell auch nicht. Ich habe immer so das Gefühl, es ist dann da oft noch geduldeter als hier.
Ja, also in Frankreich, das kommt ganz stark darauf an, wo man da gerade ist. Das ist nicht ganz so stark reguliert wie in Deutschland. In manchen Gegenden ist es verboten, in anderen Gebieten ist es nicht verboten. Und da um die Loire und die Rhone, wo ich unterwegs war, da war es großteils erlaubt. Beta an der Küste sah es anders aus, da war es offiziell verboten, aber da hatte ich wirklich keine Wahl mehr. Dann die paar Campingplätze, die noch offen waren, die lagen dann alle nicht auf meiner Route und dann habe ich wirklich das Zelt einfach direkt auf den Strand aufgebaut. Das war offiziell nicht erlaubt, aber es kam auch nie irgendwer, um sich zu beschweren. Also das hat trotzdem super funktioniert.
Die Franzosen sind ja auch so eine Campernation, finde ich immer. Also die, dass das Zelten ja irgendwie noch mal ein bisschen mehr, habe ich immer das Gefühl, so drin in der Kultur als bei uns.
Also ich hatte dann schon mal so die ein oder andere Situation, wo ich da auf dem Strand gezeltet habe und weil das Wetter zu schlecht war, dann einfach nicht weiterkam. Und dann war ich wirklich 5 Tage auf einem Strand und habe da gezeltet. Da kam dann schon mal so der ein oder andere und hat gefragt, wieso ich jetzt so verrückt bin, da eine Woche auf diesem Strand zu zelten. Aber jetzt weniger aus dem Grund, hier, seh mal zu, dass du wegkommst, das ist nicht erlaubt, sondern eher so, die konnten es nicht verstehen, warum einer so verrückt ist, das zu machen. Und fand es dann ganz interessant.
Jetzt bist du, wir haben gesagt, von Göttingen aus los, hast ja dein Boot gehabt, deinen ganzen Kram. Wie bist du denn an Genfer See überhaupt gekommen?
Genau, also ich hatte geplant, mit der Bahn anzureisen und deshalb habe ich ein Faltboot mitgenommen. Also jetzt nicht so ein klassisches Plastikboot, wie man das kennt, sondern eins, was man eben mit dem Gestänge zusammenbaut. Und dadurch konnte man das relativ kompakt transportieren und auch mit der Bahn mitnehmen. Also das war jetzt nicht so, dass das eine kleine Handtasche war. Das war immer noch verdammt viel Gepäck und sehr viel Arbeit, das alles irgendwie von A nach B zu karren. Aber es war möglich, die ganzen Sachen im Zug mitzunehmen. Und damit bin ich dann runter nach Genf gefahren.
Und hast da dann aufgebaut.
Und da habe ich dann aufgebaut, genau.
Und auf die Rhone dann, ist die Rhone da, wie können wir uns das vorstellen, was ist das für ein Fluss, ist die da relativ wild, weil sie ja irgendwie, nee, aus dem Genfer See wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Genau, also die fängt ja irgendwo in den Alpen an, fließt dann als sehr wilder Fluss in den Genfer See, da kann man mit Wildwasserbooten, glaube ich, drauf fahren, aber mit so einem Seekajak auf jeden Fall nicht mehr. Und hinterm Genfer See ist es dann ein relativ ruhiger Fluss, aber jetzt auch noch kein Riesenfluss, so vergleichbar mit Donau oder Elbe, sondern noch ein paar Nummern kleiner.
Und dann bist du los, ne? Bist erstmal in den Tag hinein, beziehungsweise in die Tage hinein, ne? Wie lief's am Anfang?
Ja, also erster Tag war dann erstmal sehr viel organisieren und gucken, wie kriege ich die ganzen Sachen ins Boot. Also natürlich hatte ich auch schon mal vorher Probe gepackt, aber irgendwie musste ich dann erstmal so ein System entwickeln, wie organisiere ich meinen Tag, wann baue ich morgens Zelt ab und wie kriege ich alles ins Boot. Und das hat am Anfang immer noch ewig gedauert. Da war ich dann morgens 2-3 Stunden beschäftigt, erstmal irgendwie alles abzubauen und zu verladen. Und so von Tag zu Tag wurde das dann auch ein bisschen mehr System hinter und ein bisschen effizienter. Und ja, morgens frühstücken, Zelt abbauen, dann einige Stunden paddeln, abends irgendwann umgekehrt wieder Zelt aufbauen und wieder was zu essen machen. Das war so mein Tagesablauf. Und zwischendurch eben viel paddeln. Ich bin auch nicht einfach durchgezogen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt möglichst viele Kilometer am Tag schaffen, sondern ich habe dann auch mal, wenn ich es irgendwo schön fand, an Mal gehalten. Wenn da irgendein Berg in der Nähe war, wo ich dachte, da hat man von oben eine schöne Aussicht, dann musste ich dann natürlich nochmal hochwandern. Habe dann weniger Wert darauf gelegt, möglichst viel Strecke zu schaffen, als dass ich eine schöne Zeit unterwegs hatte.
Waren da andere Wasserwanderer noch unterwegs?
Sehr wenig. Also auf der Rhone habe ich, glaube ich, 2-mal wen getroffen. Das waren dann aber weniger Leute, die jetzt so wie ich unterwegs waren und gesagt haben, wir wollen den ganzen Fluss paddeln, sondern das waren dann so ein paar Einheimische, die da mal eine Tagestour gemacht haben.
Wie lange bist du auf der Rhone dann gefahren?
Ich habe es eine knappe Woche ausgehalten.
Also, was heißt das, ausgehalten?
Ja, also ich habe es auf der Rhone nicht allzu lange. Das Problem war, landschaftlich war das der Hammer da. Also das war eine richtig, richtig tolle Ecke. Aber ich hatte es eben schon kurz angekündigt, da waren ja diese Staudämme. Und ich hatte auf den Karten gesehen, dass da Staudämme sind und dass das auch nicht allzu einfach wird, da drum rumzukommen. Aber ich wusste nicht, dass das so ein großes Problem wird, wie es dann wirklich geworden ist. Also die Infrastruktur war da ziemlich schlecht. Ich hatte da Mühe, das Boot aus dem Wasser zu kriegen, um den Staudamm rumzufahren und auf der anderen Seite wieder ins Wasser zu packen. Also ich hatte da so einen Bootswagen mit, wo ich das draufpacken konnte zum Transportieren. Aber trotzdem war das sehr, sehr mühsam. Also da waren steile Wege und es gab keine guten Rampen, wo man das Boot einfach aus dem Wasser zieht, sondern ich musste das wirklich tragen und dann jedes Mal das Gepäck rauspacken, wieder einpacken. Und das hat jeden Tag einige Stunden gedauert, dass ich wirklich diese Staudämme da mit denen zu kämpfen hatte. Und so schwer hatte ich mir das nicht vorgestellt, weil auf der Donau war es tendenziell ähnlich. Aber da war das doch deutlich leichter. Also da gab es dann vernünftige Rampen, vernünftige Treppen und dass man da eben gut um die Dämme rumkommt. Und das war auf der Rhone alles andere als einfach. Und dadurch bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, meine Planung komplett über den Haufen zu werfen. Und habe ich gesagt, ich muss nicht mehr nach Gibraltar, ich muss nicht zum Mittelmeer. Ich überlege mir jetzt komplett was anderes. Und ich hatte bei der Planung für die Tour schon mal die Idee, nicht über die Rhone zu paddeln, sondern über die Loire. Und die Loire, die fließt ja so quasi einmal Frankreich von Ost nach West bis zum Atlantik. Und eine super schöne Ecke, auch ein richtig toller Paddelfluss, sehr, sehr natürlich und bei Paddlern sehr, sehr beliebt. Den hatte ich auf dem Schirm, aber habe dann gesagt, ja, was soll ich am Anfang am Atlantik? Da bin ich ja gänzlich verloren, da brauche ich nicht hin und habe die Planung dann direkt verworfen gehabt. Und als ich dann auf Aron gemerkt habe, so schön, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es hier nicht, das funktioniert irgendwie nicht, ist mir das wieder in den Hinterkopf gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich probiere das einfach mal, die ist ja hier jetzt quasi in der Nähe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich paddel jetzt über die Loire, guck mal, ob es am Atlantik geht. Wenn es am Atlantik nicht weitergeht, dann, ja, dann überlege ich mir was. Aber bis dahin habe ich auf jeden Fall eine schöne Tour durch Frankreich.
Wie weit war die Loire denn entfernt? Also von da, wo du dann
ich kann es in Kilometern gerade nicht genau sagen, aber das waren ungefähr, so ganz grob 50 Kilometer, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde mit der Bahn. Also ich war da gerade in Lyon, da fließt die Rhone durch, da gibt es einen guten Bahnhof und dann war das eine Bahnfahrt von einer halben Stunde. Und dadurch, dass ich ja eben so ein transportables Boot dabei hatte, habe ich mir dann gedacht, ja, was soll's, ich kann das ja abbauen und dann da drüben wieder aufbauen und dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut.
Hat die Loire gehalten, was du dir von ihr erhofft
total,
hast?
Total, ja. Also ich habe da erstmal so aus der Sicht deutlich mehr Kilometer am Tag geschafft, weil es gab einfach keine bis fast keine Staudämme. Also ich glaube, da gab es drei Stück insgesamt. Da war es dann auch kein Akt, drum rumzukommen. Das hat ein paar Minuten gedauert. Und da habe ich dann fast die doppelten Kilometer geschafft wie auf der Rhone. Dadurch hat es dann auch irgendwie mehr Spaß gemacht. Also auch wenn es nicht mein Ziel war, möglichst viele Kilometer am Tag zu schaffen, es macht dann doch mehr Spaß, wenn man paddelt und nicht da irgendwie sinnlos das Boot über Land trägt. Und auch landschaftlich war das ein Traum. Also die Loire ist so einer der letzten frei wirklich wilden Flüsse in Europas. Also die meisten Flüsse, die wurden ja irgendwie begradigt. Dann hat man da so normalerweise schlängeln die sich ja wirklich durchs Land. Und dann wurden die irgendwann mal begradigt und dann links und rechts die Ufer befestigt. Und an der Loire ist das eben nicht passiert. Also die schlängelt sich auch weiterhin richtig durchs Land. Und auch die Ufer sind sehr wild und sehr natürlich. Da hast du dann sehr viele Sandbänke und Kiesbänke. Und das war dann auch zum Übernachten richtig toll. Also da musste ich dann nicht mehr groß suchen nach einem Platz, wo ich zelten kann, sondern hinter jeder Kurve war eine Sandbank oder eine Kiesbank oder eine Insel. Und da konnte ich dann einfach mein Zelt aufbauen und das war einfach toll.
Wie hast du es mit der Verpflegung gemacht? Weil hin und wieder musstest du ja wahrscheinlich mal an den Supermarkt ran, ne?
Genau, also das war zwar eine relativ wilde und einsame Gegend, aber jetzt trotzdem nicht komplett verlassen. Also da gab es auch den ein oder anderen Ort, wo ich mal durchgekommen bin. Und alle 3 Tage oder so bin ich dann in irgendeinem Ort da an Land gegangen, bin in den Supermarkt, habe meine Sachen eingekauft, Essen gekauft und dann hatte ich so für 2 bis 3 Tage immer was dabei.
Sind ja so ganz praktische Fragen, die du wahrscheinlich auch gestellt bekommen hast jetzt von einigen Menschen, nachdem du wieder da bist und ja auch ein bisschen was von deiner Reise zeigst und erzählst. Wie geht das dann mit dem Boot? Was macht man dann mit dem Boot, wenn man was einkaufen will? Ja, also wahrscheinlich irgendwo festbinden und dann einkaufen gehen, oder? Oder wie hast du es gemacht?
Das fand ich auch immer ziemlich gruselig am Anfang. Irgendwann habe ich mich dran gewöhnt, aber ich habe das da ein bisschen das Ufer hochgezogen. Hab das dann da am Ufer liegen lassen und bin einkaufen gegangen. Also das ist jetzt nicht so einfach wie ein Fahrrad, dass man das abschließen kann. Also ich hatte zwar so eine Art Schloss dabei, das habe ich am Anfang ein oder andere Mal benutzt. Aber um ehrlich zu sein, wenn man ein Boot anschließt am Plastikring, dann kannst du das mit der Nagelschere aufschneiden. Also da macht jetzt auch keinen Sinn, das groß abzuschließen. Und da musste man dann halt schon das Vertrauen haben, dass das noch da ist, wenn man wiederkommt. Auch wenn ich irgendwas besichtigt habe, das war nicht nur das Einkaufen, sondern auch mal, wenn ich in der Stadt war, wollte ich mir natürlich auch mal was angucken. Da musste man einfach das Boot liegen lassen und hoffen, dass es eben da ist, wenn ich zurückkomme. Fand ich gruselig, weil einmal ist natürlich relativ viel Geld, was die ganze Ausrüstung kostet, was dann weg wäre. Aber andererseits wäre auch die Reise vorbei gewesen. Also hätte da irgendwer sich das Boot genommen, dann wäre für mich klar gewesen, ich kann mir kein neues Boot leisten, ich breche die Tour ab und es geht wieder nach Hause. Aber anders hätte das nicht funktioniert und da konnte ich mir dann auch nicht jedes Mal einen Kopf drum machen und habe das dann irgendwann ausgeblendet. Und es ist auch immer alles gut gegangen. Also da ist nie irgendwas weggekommen.
Wenn man sich das ganz praktisch überlegt, das ist ja auch, ich meine, angenommen, da würde sich jetzt jemand dieses Boot nehmen wollen, was macht er dann mit diesem Boot? Also das muss er ja entweder irgendwo direkt reintun, wo man, das ist ja groß, ne? Das Boot, also das steckst du ja nicht mal eben irgendwie in die Tasche. Oder du setzt dich ja aber auch nicht spontan irgendwie aufs Boot und paddelst dann in den Fluss runter.
Also ich habe auch noch nie gehört, dass da irgendwie mal was passiert wäre, anderen Leuten, die so Touren gemacht haben. Ich habe dann auch das Paddel, das war so zerteilbar, das habe ich dann nochmal ins Boot reingelegt, dass das jetzt nicht so direkt offensichtlich da rumlag. Ich hatte auch noch ein bisschen Kameraausrüstung dabei und die habe ich dann auch tief im Boot verstaut, dass das jetzt halt nicht alles da so nach dem Buffet aussieht, dass man sich da bedienen kann. Ja, es ist auch immer alles gut gegangen.
Kein Fahrrad, da, wo du dich rauf schwingst und dann fährst du um die Ecke und dann bist du weg. Ne? Das ist was anderes auf jeden Fall.
Das ist so.
Die Loire führt in den Atlantik, das hast du ja schon geschildert. Hatte die sich dann tatsächlich so weit getragen, dass du auch in den Atlantik sozusagen gespuckt wurdest von ihr?
Genau, also das ging dann ziemlich problemlos. Also es hat ein paar Wochen gedauert und irgendwann war ich dann einfach am Atlantik und dann musste ich halt gucken, wie es da weitergeht. Und so die ersten Tage, wo ich da war, war es noch relativ windig. Da habe ich mich dann mal auf dem Campingplatz einquartiert und abgewartet, dass es weitergeht. Und so auf dem Fluss war es halt so bei Wind war es immer sehr, sehr anstrengend und hat keinen Spaß gemacht zu paddeln. Aber mehr habe ich dann gesagt, ja, wenn es Wind ist, dann lasse ich das komplett bleiben. Also da sind dann ja hohe Wellen und dann habe ich auch gesagt, ich habe keine Ahnung davon, auf dem Meer zu paddeln. Ich mache das nur, wenn die Bedingungen wirklich passen und habe dann auch gesagt, ich bleibe jetzt an Land und warte, bis das Wetter besser wird. Und dann hat sich's auch wieder gebessert. Und der erste Tag am Atlantik war dann eigentlich ziemlich entspannt. Also da waren kaum Wellen. Ich war noch in so einer geschützten Bucht, also da, wo die Loire ins Meer reinfließt, hast du, ja, ist eine sehr große Bucht. Und da waren auch kaum Wellen. Also da ging's super vorwärts. Und schwierig wurd's dann erst später. Aber die ersten Tage am Atlantik haben erstaunlich gut funktioniert.
Ja, es war jetzt ja nun nicht nur das Mittelmeer, sondern es war der Atlantik, ne? Der ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes. Wie hat er sich dann gezeigt nach diesen ersten bisschen ruhigen Tagen? Also was hatte ich dann da erwartet?
Ja, also ich hatte immer mal wieder Tage mit ziemlich viel Sturm dazwischen. Da habe ich dann, wie gesagt, an Land gewartet und gezeltet. Und später wurde es dann aber so, dass ich nicht mehr in dieser Bucht war, sondern dann wirklich am offenen Atlantik, wo keine vorgelagerten Inseln waren oder irgendwie dergleichen. Und da ist dann wirklich Brandung, die da an Land kommt. Das konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Also ich war vorher noch nie am Atlantik. Ich kenne nur so die Ostsee und die Nordsee. Und da hast du entweder Wind und hohe Wellen oder du hast Windstille und glattes Meer. Und am Atlantik kamen halt riesige Brandungswellen rein, ohne dass überhaupt Wind ging. Und das waren dann teilweise bis 2-3 Meter hoch, die Wellen. Und da habe ich dann auch versucht, mich durchzukämpfen. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Bei einer Situation war es dann aber, dass ich es nicht geschafft habe, durch diese Brandung durchzukommen.
Also durch heißt, dass man das vielleicht noch einmal erklären, ne? Das heißt vom Ufer sozusagen raus aufs Meer und eben durch diesen Brandungsbereich durch, also da, wo die Wellen brechen wirklich, ne? Das ist ja das Heikle und dahinter geht es eigentlich wieder, aber
genau.
Das ist ja genau dieser, ja.
Also du hast halt den Strand, Step. Dann hast du diese Brandungswellen und hinter der Brandung, da ist halt gar nichts, also da gefühlt glatte See und da muss man halt erstmal hinkommen, um weiter paddeln zu können und so durch die Brandung durch, das war immer das Schwierigste, das hat oft gut funktioniert, aber irgendwann waren die Wellen halt so hoch, dass ich da nicht durchgekommen bin. Und dann habe ich da eine Welle nach der anderen hinter mir gelassen. Und die letzte war dann an die 3 Meter hoch. Das ist sehr schwer zu schätzen, wie hoch die wirklich war, aber so grob kommt das hin.
Gefühlt. Also sie werden sehr groß, wenn man direkt unten unterhalb
aber das, sich das befindet. Kommt, glaube ich, hin. Also ich habe später noch Surfer da gesehen, die auf den Wellen gesurft sind. Und da hat man ja so einen Maßstab von draußen, dass man ungefähr das einschätzen kann. Aber über die habe ich es dann nicht mehr rüber geschafft. Also die hat mich dann umgehauen. Und dann bin ich direkt aus meinem Boot rausgefallen und daneben geschwommen. Ich hatte auch vorher extra für solche Situationen die Eskimo-Rolle geübt, aber da bin ich gar nicht zu gekommen, das anzuwenden. Also ich habe dann da schwimmend neben meinem Boot irgendwie im Wasser getrieben und dann langsam wieder an Land geschwommen. Und das war jetzt nicht super gefährlich, aber es hat sich sehr gruselig angefühlt, weil die Kräfte, die da auf einen wirken, die waren wirklich enorm. Und das hat dann schon so ein bisschen Eindruck hinterlassen, wo ich mir dann gedacht habe, ist das sinnvoll, die Tour so fortzuführen oder bin ich langsam am Punkt, wo das für mich einfach zu viel wird. Und dann habe ich es den nächsten Tag nochmal probiert, da durchzukommen, habe es wieder nicht geschafft Das waren dann auch wieder eine sehr lange Zeit auf dem Strand. Da habe ich dann 5 Tage lang gezeltet und von Tag zu Tag wurden die Wellen größer. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo die Wellen kleiner wurden und ich dann auch weiter paddeln konnte. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, wenn ich noch weiter nach Süden komme, dann werden die Wellen ja noch größer. Also das war so eine Gegend in Frankreich, wo die Wellen nicht klein waren, aber ich glaube, das waren so, ja, so Standardwellen, sowas hat man überall am Atlantik. Aber unten die südliche Küste in Frankreich, da hast du Wellen bis 5 Meter Höhe. Da habe ich mir halt gedacht, wenn ich hier mit 2-3 Meter Wellen überfordert bin, was soll ich dann da unten bei den 5 Meter Wellen? Und auch vom Wetter her wurde es auch tendenziell schlechter und es macht ja keinen Sinn, so eine Tour zu machen, wenn man einen Tag paddelt, dann wieder eine Woche auf bessere Bedingungen wartet, um dann wieder einen Tag zu paddeln. Und da habe ich mir dann wirklich Gedanken gemacht, ob das, was ich da mache, einmal aus Sicherheitsaspekten sinnvoll ist und auch aus dem Sinn und Zweck überhaupt, ob ich es schaffe, überhaupt noch viel weiterzukommen.
Ja, das ist sicherlich auch sehr vernünftig. Du hast es ja teilweise dann sogar so, hast ja eben beschrieben, also hinter diesem Brandungsbereich merkst du eigentlich gar nicht, was da für Wellen sind, ja, aber dann paddelst du da draußen rum und haben sich vielleicht den Tag über auch, hat sich das auch mal ein bisschen verändert und die Brandung ist da, wo du raus willst, nochmal wieder eine andere als da, wo du rein bist, logischerweise, und gerätst dann in diesen Brandungsbereich, um an Land zu kommen und weiß eigentlich gar nicht, was geht da ab, ne? Und wo brechen die Wellen da wie und wo sind vielleicht noch Felsen auch irgendwo
drunter. Richtig, und dann hast du ja auch gar nicht die Alternative. Also wenn ich morgens losfahre, kann ich ja sagen, die Bedingungen, die passen für mich, da wage ich mich rein oder nicht. Aber wenn ich abends an Land gehen will, dann musst du da durch, komme was wolle. Also da kommst du ja sonst vom Meer nicht runter.
Was war dann deine Konsequenz?
Ich habe dann sehr lange an diesem Strand da ja gezeltet und in der Zeit habe ich da viele Gedanken gemacht und bin dann auf die Idee gekommen, ob es nicht möglich ist, so das Verkehrsmittel zu wechseln, sage ich mal, und mir ein etwas größeres Boot zu suchen. Und ich hatte mal davon gehört, dass man halt auf so Segelbooten so quasi als Anhalter mitfahren kann, dass das so ein richtiges Ding ist, dass Leute das viel machen und Leute, die Boote haben, viel Crew suchen und umgekehrt. Und bin dann über so Facebook-Gruppen dazu gekommen, dass ich tatsächlich ein Segelschiff gefunden habe, was bei mir in der Nähe war, die auch einen Platz noch hatten, wo ich dann mitsegeln konnte.
Und wo wollten die hin?
Die waren auf dem Weg, das Schiff, das ist in Dänemark gestartet. Da hatten die das, ja, irgendwie hatte der Besitzer das gekauft, mit einer ganz großen Truppe Freiwilliger instand gesetzt. Und dann war das eine bunt gemischte Truppe von Leuten, die eigentlich alle keine Ahnung vom Segeln hatten, die auf dem Weg nach Brasilien waren. Und die waren eben gerade bei mir in der Nähe und haben gesagt, kannst gerne mitkommen, wir haben noch einen Platz für dich frei. Und dann haben die mich in La Rochelle eingesammelt. Das war auch ein riesen Glücksfall, weil zum Kajakfahren war das da um die Jahreszeit schon sportlich. Aber das ist eben die Biscaya, diese große Bucht zwischen Frankreich und Spanien. Die ist auch zum Segeln jetzt nicht so das einfachste Gelände. Das gilt als schwerstes Segelrevier in Europa. Und da haben doch alle, die segeln, mächtig Respekt vor. Wenn da Leute durchsegeln, machen die das meistens im Sommer oder im Frühling, aber im Herbst werden das deutlich weniger Boote. Also die Biscaya wird im Herbst von kaum noch Leuten durchquert. Alle, die dann noch segeln, die machen da mal ein paar Tagestouren, aber jetzt nicht mehr, dass die wirklich komplett da durchsegeln bis nach Spanien runter. Und da hatte ich wirklich sehr großes Glück, dass ich die noch getroffen habe und dann damit konnte, weil viele andere Boote waren nicht in der Nähe, wo ich hätte an Bord gehen können.
War das denn eine bunt zusammengewürfelte Truppe an Segelcracks oder war das dann eher so, ich sag mal, eher unerfahrene Seemänner und Frauen, so wie du?
Ja, definitiv eher unerfahren. Also es gab Dave, der Kapitän, der wusste, was er tut, hat gefühlt sein Leben noch nichts anderes gemacht. Und dann war noch einer dabei, der auch ein bisschen segeln konnte und alle anderen, die haben das auf dem Schiff mehr oder weniger gelernt. Also manche waren schon ein bisschen länger dabei, die konnten das dann auch schon ganz gut. Und andere waren, so wie ich, gerade komplett neu auf dem Schiff. Die konnten eigentlich gar nichts. Also auch ich habe vorher noch nie gesegelt und habe da dann alles an Bord irgendwie gelernt und auch lernen müssen.
Aber ging das gut? Oder hast du dich da doch überfordert gefühlt auch ein Stück weit?
Ja, so beides so ein bisschen. Also es hat gut geklappt, aber man war doch ständig irgendwie so an der Grenze von, das macht jetzt richtig Spaß, hin zu, ja, was zur Hölle tue ich hier eigentlich? Ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung davon. Und es hat aber, ja, es hat gut geklappt.
Als du dann so die Bedingungen von diesem anderen Verkehrsmittel aus gesehen hast, vom Schiff aus und erlebt hast, erfahren im wahrsten Sinne des Wortes, Hat sich die Entscheidung als richtig erwiesen, doch das Kajak liegen zu lassen?
Ja, definitiv. Also ich war ja, von vornherein wusste ich, dass ich niemals bis Gibraltar mit dem Kajak runterpaddeln werde. Aber wir sind dann nach Spanien runtergesegelt und als ich dann da so die Küste gesehen habe, große Steilküste und dann hauen da die großen Brecher rein. Also da hätte ich mit dem Kajak absolut keine Chance gehabt. Ich glaube, selbst als sehr erfahrener Seekajak-Profi ist das noch ein Gelände, wo man wirklich wissen muss, was man tut, um sich da nicht umzubringen.
Wie ist denn die Reise weiter verlaufen? Also La Rochelle aufgesammelt, dann mit diesem Schiff weiter. Wie schnell seid ihr unterwegs gewesen mit diesem Schiff? Ich vermute auch eher gemächlich, ne?
Sehr langsam. Also vielleicht mal zu dem Schiff. Das war jetzt nicht so ein klassisches Segelboot, Segeljacht, wie man das so kennt, sondern das war ein relativ altes Schiff oder Boot. Es war ein alter Haikutter, nennt sich das. Das ist so ein alter dänischer Fischkutter, ungefähr 80 Jahre alt, circa 20 Meter lang, zwei Masten. Segeltechnisch relativ unsportlich, also doch sehr langsam. Wir haben so, ja, im Schnitt vielleicht 5 km/h gehabt. Also mit dem Kajak war ich auch nicht langsamer. Aber natürlich kann das Schiff halt wirklich durchsegeln. Also da muss man dann nachts nicht an Land gehen. Aber das Wetter hat uns dann immer wieder ausgebremst. Und wir sind dann 3 Tage von La Rochelle runter nach Nordspanien gesegelt. Waren da 3 Tage, 3 Nächte komplett auf See. Sehr spannende Überfahrt, sehr spannendes Wetter gewesen. Also das waren sehr krasse Eindrücke. So die Wellen, der Wind, 40 Knoten, also ungefähr 80 km/h Wind hatten wir. 5 Meter hohe Wellen. Fällt mir super schwer, das zu beschreiben, aber das war einfach nur, ja, verdammt, verdammt krass, das so zu merken, wie das Meer sich wirklich aufschaukelt. Bin dann natürlich auch seekrank geworden. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Also man war die ganze Zeit so auf der Grenze von, es ist echt schlimm hier, warum tue ich mir das an? Aber auf der anderen Seite war es einfach geil, mal das so zu erleben und die Chance haben, das überhaupt erleben zu dürfen. Das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten.
Wann bist du von Bord gegangen auf der Reise nach Brasilien? Noch rechtzeitig vor der großen Atlantiküberquerung? Oder?
Ja, deutlich rechtzeitig. Also ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf die Hoffnung, dass ich es vielleicht mit dem Segelschiff noch nach Gibraltar runter schaffe. Aber das hat sich dann auch schnell erledigt. Also wir sind mit dem Segelschiff eben diese 3 Tage nach Spanien runtergesegelt, mussten dann aber noch einige 100 Kilometer Nordspanien bis nach Westen segeln. Und das hat sich sehr gezogen. Also jetzt nicht, weil wir so langsam gesegelt sind, aber hauptsächlich, weil das Wetter nicht zugelassen hat, dass wir immer segeln. Also wir waren dann sehr viel in verschiedenen Orten, sind dann in Tagestouren von einem Hafen zum nächsten gefahren, haben da dann auch mal teilweise über eine Woche gesessen und gewartet, dass sich das Wetter bessert. Oder ist es am Schiff auch viel kaputt gegangen durch die Bedingungen und dafür musste dann eben wieder was repariert werden. Und dann sind wir, ja, 6 Wochen insgesamt war ich an Bord. Und diese 6 Wochen sind wir fast die ganze Küste da lang gesegelt. Und ich bin dann von Bord gegangen, ganz oben links in der Ecke, also nordwestlich von Spanien im Ort Camarines. Heißt der, das ist
Santiago de Compostela, da die Ecke, ja, wahrscheinlich. Santiago so ganz grob,
ist da,
ne?
Ganz grob, ja. In der Nähe, genau. Ja. Da bin ich von Bord gegangen und das war von der Atlantiküberquerung noch ganz lange entfernt. Ich hätte auch Lust gehabt, noch weiter dabei zu sein, aber ich wollte eben Weihnachten wieder zu Hause sein.
Wie war denn das? Musstest du was dafür zahlen oder was beitragen, um da an Bord mitsegeln zu dürfen?
Also grundsätzlich habe ich da jetzt keine Miete oder so bezahlt, um dabei sein zu dürfen. Also jetzt nicht irgendwie eine Gebühr, die ich an den Kapitän bezahlt habe, sondern wir haben halt erstmal so, ich sag mal, mit unserer Arbeitsleistung dabei geholfen, dieses ganze Projekt überhaupt umzusetzen. Also wir haben viel am Schiff gearbeitet und solche Geschichten. Und Kosten, die angefallen sind, haben wir auf die Crew umgelegt. Also wenn wir Diesel getankt haben, Hafengebühren, Essen, haben wir das durch die Anzahl der Crewmitglieder geteilt und da hat dann jeder seinen Anteil halt bezahlt. Und im Durchschnitt waren das für mich ungefähr 10 Euro am Tag. Also eine doch sehr günstige Geschichte.
Und so wird es dann natürlich auch wieder interessant für die Bootsbesitzer, ne? Also nicht nur, dass man Gesellschaft hat, sondern dass vielleicht auch ein bisschen die Kosten minimiert werden.
Richtig, genau. Also grundsätzlich, Dave hat dieses Schiff jetzt nicht gekauft, um irgendwie darauf zu leben, sondern der hat das so als Projekt aufgezogen und will einfach Leute um sich rum haben, mit denen zusammen er da so ein Projekt aufziehen kann und so ein Schiff dann betreiben kann. Ich glaube, alleine würde er sich so ein Boot nicht zulegen, da hätte er sich bestimmt was Kleineres geholt. Und er hat das so ein bisschen als Segelschule verkauft, so vom Begriff her. Ich finde, mit der Segelschule hat das wenig zu tun, weil man halt da so Learning by Doing einfach reingeworfen wird und dann heißt es hier, mach mal und das muss jetzt irgendwie klappen. Aber trotzdem ist es natürlich ein Umfeld, in dem man super viel lernen konnte. Also ich habe da sehr, sehr viel über Segeln gelernt Und Dave hat uns auch wirklich sehr viel da zugemutet und zugetraut. Also ich habe da von Tag 1 am Steuer gestanden, ich habe da an den Segeln alles Mögliche gemacht an Deck, ohne eigentlich zu wissen, wie das funktioniert. Also so mein erster Tag am Steuer, das war dann auch ein bisschen holperig. Aber dann hieß es dann, hier Lukas, geh mal ans Steuer. Und dann hat es erstmal nicht geklappt. Und 10 Minuten später ging es dann. Und so war es dann einfach, dass man da auf einmal so als kompletter Anfänger da die Verantwortung für so ein 20-Meter-Schiff hatte.
War das am Ende das, was die Reise vielleicht wirklich nochmal dann, ja, der eine ganz besondere Würze verliehen hat, so für dich auch? Ich weiß nicht, wenn ich dich so jetzt davon erzählen höre, dann habe ich so den Eindruck, dass das vielleicht nochmal was ist, was ja dann nochmal aufregender, war, auch wenn man es jetzt gar nicht vergleichen muss, ja, ne, zu dem Paddeln mit dem Kajak, aber was nochmal so ganz unerwartet reinkam auch, ne?
Ja, doch, definitiv. Also ich fand die Kajaktour, das war toll, das hat Spaß gemacht und ich kann das jetzt auch nicht vergleichen, welcher Teil war besser, aber es war einfach eine richtig tolle Zeit da auf diesem Segelschiff und das war auch was ich von Anfang an so gar nicht geplant habe und auch nicht hätte planen können. Also klar, ich hätte versuchen können, nach Gibraltar zu paddeln, hätte vielleicht geklappt, ich wäre bestimmt auch am Mittelmeer gelandet und wäre da irgendwie vorwärts gekommen, aber so wie es jetzt gekommen ist, ist glaube ich das noch tollere Abenteuer, als wenn ich einfach mein Ding durchgezogen hätte.
Hat dich das so angefixt, dass du sowas in der Art nochmal machen wollen würdest, tatsächlich auf ein Segelschiff auch zu gehen?
Also ob das jetzt nochmal so eine 4-Monats-Tour wird, keine Ahnung. Aber mal grundsätzlich wieder segeln gehen, hätte ich nochmal richtig Lust drauf, ja.
Na schön. Du hattest dann diese zeitliche Deadline mit Weihnachten, wo du wieder zu Hause sein wolltest und bist dann eben da in Spanien im nördlichen Teil dann von Bord gegangen. Und dann wieder nach Hause. Wo war dein Kajak eigentlich? Hattest du das noch bei dir? War das noch auf dem Schiff?
Das hatte ich nicht mehr bei mir. Also das habe ich in La Rochelle, hatte ich kurz überlegt, nehme ich es mit aufs Segelschiff und paddel dann vielleicht, wenn ich von Bord gehe, noch ein bisschen weiter. Habe dann aber gemerkt, das macht keinen Sinn. So viel Zeit ist dann ja auch nicht mehr. Und habe dann das in großes Paket gepackt und mit der Post nach Hause geschickt. War auch nicht so ganz einfach, weil bei der Post die Waage erstmal ein bisschen über Anschlag war. Da stand nur Max drauf. Dann war ich in der Postfiliale und musste einiges wieder ausladen, weil es doch zu schwer war fürs Paket. Aber grundsätzlich hat es auch geklappt, dann die Sachen heimzuschicken. Und dadurch hatte ich dann doch erstmal deutlich weniger Ballast und konnte dann normal nach Hause fliegen.
Gibt es noch was, wo du sagen würdest, das habe ich gelernt auf der Reise?
Also so direkt danach hätte ich, glaube ich, gesagt, nee, keine Ahnung. Aber was ich halt so gemerkt habe, ist diese einfach mal machen Mentalität so ein bisschen zu entwickeln. Also einfach mal loslegen, einfach mal machen, gucken, was dabei passiert. Und das war ja im Grunde auch so meine Tour. Also ich hatte ja am Anfang tolle Pläne. Das hat nicht geklappt. Und dann musste ich komplett spontan entscheiden, was ich jetzt neu mache und anders mache. Und dadurch ist eben eine viel coolere Tour entstanden als das, was ich ursprünglich geplant hatte. Und deshalb so, was ich jetzt so irgendwie mitgenommen habe, dass man halt nicht alles bis ins Kleinste durchdenken soll und erst anfängt, wenn der Plan perfekt steht, sondern dass man vielleicht auch schon mit einem 50% fertigen Plan einfach mal losgeht und in dem Sinne einfach rausgeht und macht und guckt, was dann passiert.
Wie oft hast du so mit dir gerungen? Also stell mir das vor, wenn du in diesem Prozess bist, merkst du so auf der Rhone, es geht hier irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das nervt, habe ich so keinen Bock drauf. Dann könnte ja auch der Gedanke auftauchen, sagen, ja, breche ich es halt ab. So, ne, mache ich halt entweder was ganz anderes oder ich fahre wieder nach Hause, hat doch nicht so funktioniert. Also da so wirklich dieser Prozess dann zu sagen, nee, ich mache weiter, weil ich glaube, vielleicht wird es dann besser. Ne? Also war das für dich schwierig, diese Entscheidung zu treffen oder dann ja auch weitere Entscheidungen immer wieder zu treffen? Weil du wirst immer wieder ja in solchen Situationen gewesen sein, wo es dann auch mal nicht so lief und wo du gesagt hast, weiß ich nicht, macht das jetzt hier noch so weiter Sinn? Zum Beispiel dann eben am Atlantik ja auch wieder, ne?
Ja, also so der Gedanke, so komplett abzubrechen und nach Hause zu fahren, der kam mir eigentlich gar nicht, weil ich wollte einfach die Zeit nutzen, die ich hatte und draußen sein und irgendwas erleben. Und ich wollte auf keinen Fall nach Hause und dann ja wieder studieren oder irgendwas anderes machen oder nichts tun. Aber es war schon nicht einfach, dann zu sagen, ich werfe meine Pläne, die ich jetzt habe, hier über Bord und mach was komplett anderes. Also da sind einem dann schon viele Gedanken durch den Kopf gegangen, weil man sich das ja irgendwie vorgenommen hat und man wollte auch irgendwie versuchen, das zu schaffen. Aber mir war es dann grundsätzlich wichtiger, eben eine schöne Zeit zu haben, ein tolles Abenteuer zu erleben, als da an meinem Plan festzuhalten. Und Gibraltar war mir dann auch irgendwie gar nicht so wichtig, da hinzukommen. Also mir war es wichtiger, so der Weg ist das Ziel, war eher das Motto für meine Reise als das Ziel Gibraltar an sich selber. Und deshalb bin ich da dann auch ganz gut mit klargekommen zu sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt nach Gibraltar, ich probiere jetzt was anderes. Dann auch wieder beim Segeln war es ähnlich. Da hatte ich dann auch überlegt, ja, was mache ich jetzt? Was ich ungerne wollte, war irgendwie mit dem Kajak das in Zug packen und nochmal woanders hinfahren und dann weiter paddeln. Weil ich das dann auch irgendwie, fühlt sich das dann so ein bisschen gecheatet an, dann zu sagen, ich fahre jetzt hier mal ein paar bisschen, dann hier mal ein bisschen, sondern ich wollte irgendwie so ein zusammenhängendes Abenteuer. Und mit dem Segelschiff, das hat sich dann echt gut ergeben und gut gepasst. Das ist, als das geklappt hat, ist mir das auch gar nicht mehr schwer gefallen, dann das Boot nach Hause zu schicken. Aber was ich eben nicht wollte, war abzubrechen und nach Hause zu fahren.
Was hast du studiert?
Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert.
Die Frage aus dem Interesse heraus ist jetzt natürlich völlig vermessen, davon jetzt drauf zu schließen, was du so für ein Typ bist, ne? Von dem, was du studiert hast. Aber ich hätte jetzt tatsächlich nicht vermutet, irgendwie Kunstgeschichte, ja, oder weiß ich nicht, irgendwas ganz Kreatives. Und ich frage vor dem Hintergrund, weil so dieses einfach mal machen, ohne so genau zu wissen, ob man das kann, was einen da erwartet, wie das wird. Das fällt ja durchaus einigen Menschen vielleicht leichter, anderen vielleicht ein bisschen schwieriger. Manchmal habe ich das Gefühl, es fällt gerade denen, die so ein bisschen analytischer denken, manchmal noch schwerer als denen, die vielleicht eher so kreative Chaostypen sind, wo sowieso nicht viel geplant ist, ja. Im Kopf und im Leben. War das für dich tatsächlich schwierig?
Also als ich dann unterwegs war, fand ich es tatsächlich nicht schwer, weil das war dann einfach so der Tag. Also das hat dann gut gepasst. Was ich jetzt ein bisschen, was ich eher schwierig finde, das ist jetzt andersrum. Also ich habe dann fertig studiert und habe dann im IT-Projektmanagement angefangen zu arbeiten. Und da ist es ja wirklich mein Job, Projekte zu planen und das auch wirklich von Anfang bis Ende durchzuplanen. Und dann nicht zu sagen, ach ja, komm, wir probieren jetzt einfach mal, legen wir einfach mal los und gucken, was dann passiert. Das geht natürlich da dann eher weniger, wenn dich Leute dafür bezahlen, Sachen zu Ende durchzuplanen. Und da hadert man sich dann doch mal mit sich selber, wo man sich dann fragt, ja, warum müssen wir das denn jetzt hier alles so genau aufschreiben? Lass doch einfach mal loslegen und dann mal gucken. Also in der Richtung finde ich es schon irgendwie ein bisschen schwieriger.
Ja, ist dann, vielleicht musst du bald aufs nächste Abenteuer, um da das dann ausleben zu können, was du im Beruf vielleicht nicht ganz so zeigen darfst. Gibt's das Boot noch?
Das Boot gibt's noch. Mit dem mache ich auch mal die ein oder andere Tour. Ich war noch mal auf der Elbe unterwegs, aber dann eher in so zwei, drei Wochen Touren, also ganz normale Urlaube.
Na, zwei, drei Wochen kannst du die Elbe ja schon fast komplett abpaddeln, oder? Wo warst du da auf der Elbe?
Ja, das waren zwei Touren, die ich gemacht hatte. Einmal bin ich von Tschechien aus, also kurz vor der Grenze bis Magdeburg gepaddelt. Und das andere Mal von Magdeburg bis kurz vor die Küste. Eigentlich wollte ich bis zur Nordsee, aber da war dann das Wetter zu schlecht und dann habe ich in Stade aufgehört.
Das ist ja dann auch was du von der Loire kanntest, was auf der Elbe aber nochmal über eine viel längere Distanz ist, wenn die Gezeiten auf einmal reinlaufen in so einen Fluss, ne? Und du dann sehr gucken musst, wann kann ich überhaupt paddeln?
Ja, das war wirklich speziell. Also das war, an der Elbe ging das so, weil das ging ja erst kurz vor Hamburg los. Also da hatte ich dann da ist ja hier ein Geesthacht, das ist ja diese Schleuse da.
Genau, von da aus dann, aber es ist ja aber eine ganze Ecke bis zur Nordsee, ne? Die bist du da nicht gefahren, aber das...
Richtig, da hätte ich dann noch, das wäre noch anspruchsvoll geworden, ja. Und an der Loire war das sehr ähnlich, also im Grunde auch so, da hatte ich dann auch so die letzten 3, 4 Tage immer die Gezeiten, da musste ich dann morgens gucken, ja, wann kann ich denn jetzt überhaupt losfahren, oder natürlich nicht morgens, da habe ich einen Tag vorher schon mal geguckt, aber wann kann ich jetzt überhaupt paddeln den Tag? Normalerweise bin ich ja morgens direkt gestartet, dann musste ich aber manchmal bis mittags warten, in meinem Zelt liegen und abwarten, bis es überhaupt losgehen kann, weil dann der Fluss bergauf fließt und nicht zur Küste. Also auch ganz komisch. Aber wenn man das weiß, kann man da auch mit umgehen. Was aber noch anspruchsvoller war, war so die Suche vom Zeltplatz, weil vorher war halt an der Loire alles schön mit Sandbank, Kiesbank, Insel, wo ich dann zelten konnte. Und da in diesen Gezeitengegenden waren die Ufer komplett schlammig. Da musste man dann erstmal durch diesen dicken Morast warten. Das war alles andere als toll. Und dann konnte ich mein Zelt auch nicht mehr überall aufbauen, weil ich wusste nie, ob das, wo ich jetzt da mein Zelt hinstelle, wirklich Land ist oder ob das bei Ebbe oder bei Flut unter Wasser steht.
Da kann ich dir ja wärmstens ans Herz legen, in der Hängematte zu übernachten. Weil das ist nämlich dann gerade an solchen Spots manchmal ganz schön, wenn das Wasser dann steigt, aber du nicht da unten liegst, sondern
es das einfach, kann ich mir vorstellen.
Unter, ja. Der musst du hoch genug hängen. Dann manchmal das Problem, wenn das Wasser zu hoch steigt, und wie kommst du dann wieder weg?
Ist dann das Problem, richtig. Ja. Dann hängst du da. Dann kannst du 6 Stunden warten.
Genau. Musst du irgendwie über die Bäume abhauen. Dann. Lukas, vielen Dank für den Einblick. Klingt nach einem großen, nach einem tollen Abenteuer. Vor allen Dingen schön, dass es dann ja wirklich so anders ausgegangen ist, als du es dir vorgenommen hast und dass du das zugelassen hast.
Ja, besten Dank. War toll, ein bisschen davon erzählen zu können.
Ja, vielen Dank, Lukas, auch nochmal hier aus dem Off. Lukas hat einen Film gemacht über seine Reise, die Reise, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Dieser Film heißt Kurs Südwest. Der läuft tatsächlich auch aktuell in einigen Kinos. Lukas war auf einer Kinotour. Der Großteil dieser Kinotour ist schon durch. Es gibt aber noch ein paar weitere Termine, wo er dann auch zum Filmgespräch ist. Wenn ihr mögt, dann informiert euch über den Film unter, ich schlage es mal einmal nach, kurs-südwest.de. Südwest natürlich mit UE geschrieben. Also kurs-südwest.de. Wenn ihr Kurs Südwest googelt, dann landet ihr aber auch bei Lukas. Oder ihr guckt einfach in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet. Da verlinke ich das natürlich auch nochmal. Da schreibe ich euch unter anderem auch nochmal rein, mit welchem Boot, mit welchem Kajak Lukas unterwegs war und 2, 3 der Facebook-Gruppen, wo man Möglichkeiten zum Mitsegeln finden kann. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter christophförster.com/frei-raus. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Donnerstag zur neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Entwined, the oldest love.